Deutschlandfunk Nova. Update.
The era of strategic patience is over.
So hatte US-Präsident Donald Trump gestern noch geklungen bei seinem Besuch in Japan. Jetzt ist er weitergereist nach Südkorea und spuckt ganz neue Töne. Er bietet dem Regime in Pyongyang Gespräche an. Ein tatsächlicher Sinneswandel von Trump? Fragen wir zum Start in dieses Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Immer wieder hatte US-Präsident Donald Trump gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ausgeteilt, ihn als kleinen Raketenmann beschimpft und mit der totalen Vernichtung gedroht. Plötzlich übt sich Trump aber in einer ganz neuen Disziplin, Diplomatie. Entgegen der bisherigen Beleidigungen hat der Nordkorea jetzt ein Verhandlungsangebot gemacht, und zwar nach den Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Seoul. Dort hat der US-Präsident gerade Halt gemacht während seines Asientrips und sagte, es sei sinnvoll für die nordkoreanische Führung, an den Verhandlungstisch zu kommen.
I really believe that it makes sense for
Ich glaube, dass es für Nordkorea tatsächlich Sinn macht, an den Verhandlungstisch zu kommen und einen Deal zu machen zum Wohl ihres Volkes und der ganzen Welt. Ich sehe da tatsächlich etwas Bewegung, aber warten wir es ab.
Let's see what happens.
Gleichzeitig drohte Trump notfalls die volle Bandbreite militärischer Mittel gegen das Land einzusetzen. Seine Idee der Verhandlungen wird auch von Südkorea unterstützt. Deren Präsident war bislang von Trump für seinen vorsichtigen Kurs scharf kritisiert worden. Die Südkoreaner fühlen sich besonders massiv vom Raketenprogramm des Nachbarn im Norden bedroht. Deshalb hatte vor einer Woche auch schon US-Außenminister James Mattis bei seinem Besuch in Südkorea beschwichtigt.
Our goal is not war.
Unser Ziel ist nicht der Krieg, sondern die zuverlässig nachgewiesene und unumkehrbare Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel.
Trotz dieser Haltung sind die Südkoreaner weiter stark verunsichert. Der Politologe Hon Min fasst die Gründe so zusammen.
Wir haben ja allein in diesem Jahr 16 Raketen- und Nukleartests erlebt. 10 davon seit der Amtsübernahme des neuen Präsidenten Moon. Und die USA sind verbal viel aggressiver geworden als früher. Sie schmieden Angriffspläne. Kein Wunder also, dass die Bürger beunruhigt sind, aber auch wir Experten.
Südkorea ist militärisch stark von den USA abhängig. Im Kriegsfall unterliegen die Streitkräfte der ehemaligen Kolonie der Befehlsgewalt der Amerikaner. Zum Schutz Südkoreas hatten die USA im Süden des Landes ein Raketenabwehrsystem installiert. Außerdem sind an der Grenze zum Norden rund 28.000 US-Soldaten stationiert. Genau dort könnten die USA allerdings abrüsten, um auf Nordkorea zuzugehen, schlägt der Politikwissenschaftler Hon vor. Mit ins Boot holen müssten die Amerikaner dafür allerdings auch China.
China hat ja schon lange den Vorschlag gemacht, gemeinsam abzurüsten. Also, dass die USA und Südkorea ihre andauernden Manöver herunterfahren und dafür Nordkorea ein Moratorium bei der Atom- und Raketenpolitik einhält.
Der Wissenschaftler glaubt, dass der südkoreanische Präsident versuchen wird, genau in diese Richtung auf Trump einzuwirken. Der reist morgen weiter nach China und könnte mit der Führung dort über solch ein Abrüsten sprechen. Gleichzeitig hat Trump bei seinem Besuch in Seoul aber auch dafür gesorgt, dass Südkorea weitere Waffen in Milliardenwert bei US-Firmen kauft. So will Trump das Handelsdefizit der USA verringern.
Wir bedanken uns für Ihre umfangreichen Kaufbestellungen für militärische Ausrüstung. Die Situation mit Nordkorea werden wir hier sicher intensiv diskutieren. Ich hoffe, dabei werden erfolgreiche Dinge herauskommen.
Morgen wird Trump vor dem koreanischen Parlament sprechen. Beobachter meinen, er wird sich dort Drohgebärden sparen und auf Verhandlungen mit Nordkorea setzen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über Trumps Auftritt in Südkorea diskutiert. Zeit.de-User Zugucker ist positiv überrascht. In Bezug auf Nordkorea entwickelt sich der Asientrip von Trump scheinbar besser als befürchtet. Falls Trump dies ernst meint, wird er wohl einige seiner Kritiker verblüffen. Sauerländer Berg ist dagegen skeptisch. Was Trump solche Abkommen wert sind, hat man ja schon bei seinen Vorstößen gegen das Atomabkommen mit dem Iran gesehen. Warum sollte sich Nordkorea also auf einen solchen Deal einlassen? Auf tagesschau.de rät GBU 43, Kim sollte unbedingt auf Trumps wohlwollendes Angebot eingehen. Denn nachdem Kim Außenminister Tillersons Verhandlungsangebot vor 2 Monaten ausgeschlagen hat, ist dies wohl seine allerletzte Chance. Voraussichtlich will Nordkorea aber weiter provozieren und die Welt bedrohen und so wird Kim die Konsequenzen für seine verantwortungslose Politik tragen müssen. Demokrat 2014 überzeugt Trumps Angebot nicht. Ich halte es für unklug, eine Verhandlungsbereitschaft anzubieten und kurz darauf den Einsatz von militärischen Mitteln anzudrohen. Für mich würde volle Bandbreite bedeuten, dass auch Atomwaffen eingesetzt werden. Und Nom schlägt eine andere Taktik vor. Kompromisse statt Sanktionen. Ein Handelsabkommen zwischen den Vereinten Nationen und Nordkorea als Gegenleistung zum Einstellen des Atomprogramms. So etwas in der Art wäre doch mal ein Ansatz. Die Geschichte hat nur mehr als deutlich gezeigt, dass Feinde zu Freunde werden können, wenn man es nur will.
Was sonst noch wichtig war?
Als letztes Land der Erde will Syrien dem Klimaschutzabkommen von Paris beitreten. So hat es die syrische Delegation auf der Weltklimakonferenz in Bonn angekündigt. Bislang sah sich das Land wegen des Bürgerkriegs dazu nicht in der Lage. Damit sind alle Länder der Welt Teil des Abkommens. Noch, denn US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA aus dem Vertrag aussteigen will. Die Verhandlungsteams von CDU, CSU, FDP und Grünen sind in die nächste Runde gestartet, um den Weg für die Jamaika-Koalition freizumachen. Eine Einigung gilt als schwierig, aber die Grünen haben heute gezeigt, dass sie auch zu Kompromissen bereit sind. Bei dem besonders umstrittenen Thema Klimaschutz sind sie von bisherigen Forderungen abgerückt. Sie verzichten darauf, das Ende des Verbrennungsmotors auf das Jahr 2030 festzulegen. Parteichef Cem Özdemir verlangt dafür aber eine Gegenleistung.
Wir sind von Anfang an mit der Haltung in die Gespräche rein, dass wir uns bewegen müssen. Die ähnliche Bereitschaft, die würde ich schon auch gern bei den anderen Partnern sehen.
Bis Mitte November soll eine Vereinbarung zwischen den Unionsparteien FDP und Grün stehen, um dann in die Koalitionsverhandlungen zu starten. Es ist die Pflicht der Bundesregierung, Anfragen von Abgeordneten der anderen Parteien zu beantworten. Nur so kann das Parlament seine Kontrolle über die Regierung auch ausüben. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute nochmal klargemacht. Die Richter sagen, die Bundesregierung muss nicht nur darüber Auskunft geben, was sie macht, sondern auch über ihre Unternehmen, wie etwa die Deutsche Bahn AG. Geklagt hatten die Grünen. Sie hatten von der Bundesregierung vergeblich Infos verlangt über das Bahnprojekt Stuttgart 21. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sieht das Urteil mit Genugtuung.
Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die das Parlament, den Deutschen Bundestag, stärkt gegenüber der Bundesregierung, die in ihrer Exekutivverantwortung effektiv kontrolliert werden muss. Und die Öffentlichkeit hat hier heute einen großen Sieg errungen.
Die Enthüllungen der Paradise Papers ruft die EU-Kommission auf den Plan. Sie will ihre schwarze Liste mit Steuerparadiesen bis Jahresende fertig haben. So hat es Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici heute angekündigt.
Es ist wichtig, dass wir diese Liste bis Ende des Jahres fertig haben. Sie muss glaubwürdig und konsequent sein und es muss angemessene Sanktionen geben.
Ziel ist es, bisherige Steueroasen durch das öffentliche Anprangern dazu zu bewegen, ihre Steuergesetze zu ändern. Moscovici schloss allerdings aus, dass auch EU-Länder oder Gebiete auf der schwarzen Liste landen könnten. Journalisten hatten in den Paradise Papers aber auch Hinweise auf Steuertricks etwa in den Niederlanden gefunden. Die Süddeutsche Zeitung hat ausgerechnet, dass allein Deutschland jährlich rund 17 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren gehen, weil Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Der Journalist Deniz Yücel sitzt noch immer in der Türkei in Untersuchungshaft ohne Anklage. Jetzt versucht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Bewegung in den Fall zu bringen. Er hat der türkischen Regierung eine letzte Frist gesetzt. Bis zum 28. November muss sie eine Stellungnahme in Straßburg abgeben. Ursprünglich sollte Ankara schon bis zum 24. Oktober erklären, was genau dem Deutsch-Türken vorgeworfen wird. Allerdings ging nichts ein beim Gerichtshof. Der Zeitungskorrespondent Yücel sitzt seit Februar in Istanbul im Gefängnis in Einzelhaft. Die Regierung wirft ihm vor, Mitglied in einer Terrororganisation zu sein. Die Bundesregierung glaubt, die Türkei hat Deniz Yücel und weitere Deutsche aus politischen Gründen inhaftiert.
Und sonst in der Welt?
Das oberste Gericht von Indonesien hat überraschend mit einem Grundsatzurteil für mehr Religionsfreiheit im Land gesorgt. Bisher ist es so, dass jeder Indonesier sich zu einer der 6 staatlich anerkannten Religionen bekennen muss. Steht keine von ihnen im Pass, kann man nicht heiraten und man kann Probleme mit der Schulbildung und auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Die Richter urteilten jetzt, dass die entsprechenden Gesetzesartikel diskriminierend und ungerecht sind. Sie schlugen vor, die Kategorie Believers of the Faith, also quasi einfach Anhänger eines Glaubens, einzuführen. Indonesien ist das Land mit den meisten Muslimen weltweit. Neben dem Islam sind der Protestantismus und Katholizismus, der Hinduismus, Buddhismus und der Konfuzianismus anerkannt. Hunderttausende im Land sind aber Angehörige von regionalen, mystischen und anderen Glaubensrichtungen. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gilt gerade der Gesundheitsnotstand wegen Smog. Die Feinstaubwerte in der Millionenstadt liegen deutlich über dem als gefährlich eingestuften Grenzwert. Mit Beginn der Winterzeit ist die Luft in Neu-Delhi immer besonders schlecht, weil kalte Luft die Schadstoffe am Boden hält. Die Weltgesundheitsorganisation hatte Neu-Delhi vor 3 Jahren als die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt eingestuft. Die Behörden versuchen seitdem, das Problem in den Griff zu kriegen, zum Beispiel mit Fahrverboten oder es werden vorübergehend Kraftwerke stillgelegt. Das bringt aber nicht viel. Laut einer Studie starben in Indien allein im Jahr 2015 rund 2,5 Millionen Menschen an den Folgen von Umweltverschmutzung. So schlimm war es in keinem anderen Land. US-Präsident Donald Trump den Mittelfinger zu zeigen, ist keine gute Idee, zumindest jobtechnisch. Eine Frau in den USA hat das gemacht und deswegen die Kündigung bekommen, das sagte sie im Interview mit der Huffington Post. Der Präsident war letzte Woche an ihr vorbeigefahren. Ein Journalist machte ein Bild davon, wie sie Trump den Mittelfinger zeigte. Die Frau selbst hat das Foto im Netz geteilt. Sie begründete die Aktion damit, dass sie sich so sehr über Trump aufgeregt hat. Sie habe gedacht, der ist schon wieder auf dem verdammten Golfplatz. Ein paar Tage nach der Mittelfingeraktion sei die alleinerziehende Mutter dann gefeuert worden. Ihr Arbeitgeber habe die Geste obszön gefunden. Die Frau hat bei einem Bauunternehmen gearbeitet, das auch für die Regierung und für das Militär in den USA tätig ist.
Wissensnachrichten.
Als die Dinosaurier noch über die Erde spaziert sind, haben sich die kleinen Säugetiere tagsüber lieber mal versteckt und sind nur nachts rausgekommen, aus Angst gefuttert zu werden. Heute sind viele Säugetiere, wie wir wissen, tagsüber aktiv. Und das soll sich tatsächlich erst so entwickelt haben, als die Dinosaurier langsam von der Erdoberfläche verschwunden sind. Die Theorie ist nicht ganz neu, wird jetzt aber mit einer neuen Studie aus Israel und Großbritannien weiter gestützt. Sabrina Loy aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Wie sind die Forscher denn dabei vorgegangen?
Ja, sie haben das Ganze statistisch berechnet und zwar mit Hilfe von 2 Stammbäumen, die anzeigen, welche Arten welche Vorfahren hatten und wann sie entstanden sind. Und mit Hilfe von über 2400 noch lebenden Säugetieren und Daten darüber, ob diese Tiere tagaktiv sind, nachtaktiv oder beides. Mit diesen Daten sind die Forscher dann über 150 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurückgegangen und konnten so berechnen, wie wahrscheinlich es war, dass die Säugetiere, die zur Zeit der Dinos lebten, tag- oder nachtaktiv waren. Und dabei kam dann eben raus, wahrscheinlich waren sie alle nachtaktiv.
Aber als die Dinos von der Erdoberfläche verschwunden sind, da sind die Säugetiere jetzt nicht alle direkt aus dem Unterholz gekrabbelt und haben gesagt, hallo, hier sind wir, und waren wieder tagaktiv.
Nee, ganz so schnell ging das nicht. Aber die Säugetiere wurden langsam mutiger und rund 200.000 Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier sind sie dann tatsächlich auch mal tagsüber aus ihren Verstecken gekrochen. Evolutionsbiologisch ist das aber tatsächlich eine sehr kurze Zeit, so 200.000 Jahre. Das machte sie aber nicht gleich tagaktiv, sondern das war eher so eine Mischform. Also die Tiere waren lange Zeit weiter nachtaktiv, aber eben auch mal ein bisschen tagaktiv.
Und wann war denn der Zeitpunkt, als es tatsächlich die ersten rein tagaktiven Säugetiere gab?
Das war wahrscheinlich so vor rund 52 Millionen Jahren. Und zwar soll das laut den Forschern ein Vorfahr der Affen gewesen sein, der sich tagsüber auf Beutejagd gemacht hat und nachts lieber geschlafen hat. Vom heutigen Affen weiß man, dass sie auch sehr gut Farben sehen können. Das ist vor allem tagsüber wichtig und entsprechend ein Hinweis darauf, dass die Vorfahren schon früh begonnen haben, tagsüber aktiv zu sein. Und genau an solchen Körpermerkmalen haben Wissenschaftler bisher versucht, von Fossilien Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob sie im Tag oder in der Nacht aktiv waren. Da haben sie geguckt, wie groß die Augenhülle der Fossilien war, und je größer die war, desto wahrscheinlicher war das Tier zu Lebzeiten nachtaktiv.
Säugetiere, da haben ja die Weibchen alle eine Gebärmutter, aber wo ist denn die nochmal genau? Das wissen wir selbst als Menschen gar nicht so genau. Und das Problem scheint es nicht nur bei der Gebärmutter zu geben, sondern bei allen anderen Organen auch.
Genau, die Probleme gibt es bei den meisten Organen, das zeigt eine Studie aus Großbritannien. Da haben Mediziner mehr als 60 Probanden gebeten, in den Umriss eines menschlichen Körpers 20 Organe, Gewebe und Muskeln einzutragen, die besonders oft in den Medien auftauchen, also zum Beispiel in Sportzeitschriften oder auch in Aufklärungskampagnen. Und keiner hat das richtig gemacht. Die besten Ergebnisse hatten Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ältere schnitten besser ab als Jüngere. Wahrscheinlich, weil man mit zunehmendem Alter öfter zum Arzt geht. Insgesamt, so die Forscher, gab es nur ein einziges Organ, das alle Probanden korrekt im Körper verorten konnten. Das Gehirn.
Okay, wir haben also keine Ahnung vom eigenen Körper, sind dabei aber extrem glücklich. Das zeigt zumindest der Glücksatlas, der heute auch veröffentlicht wurde.
Ja, und in den 7 Jahren, in denen die Post ihren repräsentativen Glücksatlas erstellt hat, waren die Unterschiede noch nie so klein. Ganz vorne auf der Zufriedenheitsskala von 0 bis 10 liegen die Menschen in Schleswig-Holstein mit einem Wert von rund 7,4. Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit gut 6,8. Der bundesweite Durchschnitt liegt dieses Jahr bei etwas über 7, ziemlich auf dem Niveau vom letzten Mal. Der Glücksatlas 2017 hat zum ersten Mal auch untersucht, wie wichtig den Leuten in Deutschland Nachhaltigkeit ist. Demnach sind Menschen zufriedener, wenn sie sich für eine soziale oder ökologische Lebensweise einsetzen.
Wetter. Der Tag geht überwiegend trocken zu Ende. In der Nacht gibt es Tiefstwerte zwischen 7 Grad am Meer und um minus 1 Grad in den Bergen. Morgen dann ähnliche Werte wie heute, maximal 4 bis 9 Grad und dazu überall viel Grau. In der Mitte und im Süden gibt es auch ein bisschen Regen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.